Hi, ich bin Manuela.
Und ich bin Kirsten. Gemeinsam sind wir The Female Skincare Company und begrüßen dich herzlich zu unserem Podcast The Glow Habit.
Der Podcast, der dich dabei inspiriert und motiviert, ein gesundes und erfolgreiches Leben zu führen.
Bist du bereit für deinen Glow? Dann let's go! Hallo und schön, dass ihr bei unserer neuen Folge dabei seid. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, die Heike Wolfangel. Ich kenne sie aus dem Frauennetzwerk und ich freue mich mega, dass du da bist. Du hast mich immer schon sehr inspiriert oder auch gleich beeindruckt durch dein Strahlen. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ihr müsst unbedingt auf ihren Instagram-Kanal mal vorbeischauen. Es ist mega, was du für eine Lebensfreude ausstrahlst und wie deine Augen leuchten, muss ich immer wieder sagen. Das begeistert mich total. Was du machst, wirst du uns gleich erzählen. Einen kleinen Teaser gebe ich schon. Du unterstützt Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, noch erfolgreicher zu werden und wurdest 2023 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zur Vorbildunternehmerin ausgezeichnet. Wie kommst du dazu? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, hallo Kirsten. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, was erzähle ich über mich? Also ich bin 57 Jahre alt. Ich bin, glaube ich, auch eine der Ältesten im Netzwerk der Bossinnen und schaue jetzt zurück auf so circa 20 Jahre Selbstständigkeit. Wofür habe ich diese Auszeichnung bekommen? Vielleicht fange ich damit mal an. Also ich bin wirklich dieses Jahr im Januar ins Büro gekommen. Ich habe ein Maschinenbauunternehmen, das ich 2006 übernommen habe oder abgekauft habe von meinen Eltern, sage ich immer gern dazu, denn ich habe echt auch viel Verantwortung in Sachen Finanzen da mitgebracht. Habe es also nicht so übernommen mit hier, mein Schatz, hier ist ein dickes Auto, ein dicker Chefsessel, ein dickes Konto, ein dickes Auftragsbuch. Hob dich aus, du kannst es eh nicht mehr versemmeln, das Ding ist safe, sondern ich habe Geld mitgebracht und habe für viele hunderttausend Euro die Verantwortung übernommen, als ich in die Nachfolge gegangen bin. Das war 2006, da hatte ich dann auch gehofft, dass alles gut weitergeht und dann kam 2010, 11, 12 so die Wirtschaftskrise und dann wurde es richtig spannend. Also ich habe einen Nachfolgeprozess hinter mir. Da hätte ich mir gewünscht, dass ich einen Coach, eine Mentorin an meiner Seite gehabt hätte oder einen Mentor, einen Coach und habe es nicht gehabt. Das war dann auch der Grund, warum ich mich da später in diese Richtung weiterentwickelt habe. Ja, all das, vor allem dieses Nachfolgethema und als Frau in einer Männerdomäne mit Maschinenbau und so, das habe ich in meine Bewerbungsunterlagen für das Wirtschaftsministerium in Berlin geschrieben, wo es darum geht, Unternehmerinnen zu finden, die ja auf der einen Seite die Auszeichnung kriegen und aber gleichzeitig auch eine Verpflichtung dafür übernehmen. Und zwar Frauen und Mädchen, so steht es im Begleitschreiben und ich glaube sogar auf der Urkunde drauf, dabei unterstützen, Unternehmerinnen zu werden. Und das war für mich auch der Grund, dass ich gesagt habe, hey, da bewerbe ich mich, da schreibe ich alles rein, was ich getan habe und was ich tun will. Und es hat wohl gereicht und hat Anklang gefunden. Und so kam es, dass die Urkunde im Januar bei mir auf dem Schreibtisch lag. Und ja, jetzt erst dachte ich, oh, und was mache ich denn jetzt? Was passiert da jetzt? Was stelle ich da jetzt an, dass ich Mädchen und Frauen unterstütze? Und Frauen unterstütze ich ja schon durch mein Coaching-Business, das ich in der Zwischenzeit habe und als Trainerin. Ja, und jetzt im September und das zweite Mal im November bin ich am WG West in Stuttgart und mache einen Workshop für Mädchen, zu dem auch Jungs kommen dürfen, das ist ganz offen, und spreche mal drüber, muss ich ein Abitur haben, um Unternehmerin zu werden? Das ist so das Thema, genau, also das startet schon so ein bisschen, hat ein bisschen gedauert und trotzdem sind die ersten Veranstaltungen, wo ich das auch wirklich ehrenamtlich in die Tat umsetzen kann. Genau.
Sehr spannend. Und braucht man Abitur, um Unternehmerin oder Unternehmer zu werden?
Natürlich nicht. Nach meinem Verständnis braucht man für alles auf dieser Welt. Also ich lande immer wieder bei diesem einen Wort, Lust. Lust. Und das ist, glaube ich, auch das, was du sagst, was meine Augen so zum Strahlen bringt. Ich habe Lust zu leben. Ich habe Lust, mich zu spüren. Ich kenne keinen Mut und kein Abenteuer, weil es ist irgendwie, das ist alles so relativ. Ich habe einfach Lust, Dinge auszuprobieren. Und ich merke im Vorfeld nicht, ob das eng wird, kritisch, ob es vielleicht richtig doof war, ob es anstrengend wird, ob es nicht Geld kostet, ob es nicht der letzte Nerv kostet, ob es nicht, was weiß ich, was es nicht manchmal kostet, Überwindung. Ich mache einfach, denke, oh cool, das fühlt sich, das ist immer beim Gefühl, es fühlt sich gut an, ich mach mal.
Ist so dein
Ja.
Buchprojekt entstanden?
Wie bitte?
Ist so dein Buchprojekt entstanden?
Ja, genau. Der Titel war da, der Titel war als erstes da. Den habe ich mir aufgeschrieben, als ich selber bei einer Weiterbildung war für Trainer. Und dann hieß es so, ja, schreibt ein Buch, bringt eure Kompetenz zu Papier. Ein Buch ist gut zu schreiben. Und das, also wir kennen das ja alle. Manchmal ploppt was aus dem Nichts auf und manchmal spürst du, das ist schon lange da und es braucht irgendwie noch irgendwas, dass es so einen Schritt weitergeht. Und das war der Moment, als ich dann, das sehe ich noch vor mir, ich weiß genau, wo der Aufschrieb ist, habe ich aufgeschrieben, Gelassenheit macht reich. Also der Titel war schon, ich glaube, 3, 4 Jahre vor meinem Buch da. Und dann dachte ich so, jetzt fange ich einfach irgendwann mal an und bringe zu dem Titel den ganzen Rest noch dazu. Und habe es einfach mal gemacht, genau.
Das hat auch nicht gereicht. Du hast auch gleich noch ein zweites Buch hinterhergeliefert. Ich habe beide.
Ja, verrückt. Mit dem letzten Satz im ersten Buch, der mir so in den Sinn kommt, wo ich sage, vielleicht ist Gelassenheit einfach nur ein anderes Wort für Liebe. So, und da war das Liebe. Und dann dachte ich, okay, da geht es direkt weiter. Und so ist Liebe macht Karriere entstanden, genau.
Was ist denn für dich Liebe?
Boah, Liebe ist. Ja, eine geile Frage. Das kann man sich jeden Tag fragen und sich jeden Tag beantworten. Das fühlt sich gut an. Also für mich ist Liebe Dinge sein lassen. Dinge und Menschen und Umstände sein lassen. Liebe ist so in meinem Wohlfühlen sein, dass der andere anstellen kann, was er will, dass ich denke, ich liebe dich trotzdem. Die Situation dann kann so chaotisch sein, dass ich denke, okay, irgendwie ist sie doch für mich und was mache ich da jetzt draus? Also Liebe ist diese Lust am Leben, egal wie die Menschen um mich gerade sind, wie meine Situation gerade ist, wie meine Figur gerade ist, wie meine Haare gerade sind, wie mein Kontostand gerade ist. Also Liebe ist diese Zufriedenheit in mir selber. Und daraus zu sagen, ich nehme die ganze Welt mit meiner Lust und ich habe die Kraft, sie zu tragen, wo immer auch sie hin will. So dieses Gefühl von, ich habe das in meinem ersten Buch geschrieben, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich in die Luft springe, dann lande ich gar nicht mehr, sondern ich hebe ab und fliege, weil da so viel Freude am Leben ist. Und das ist für mich diese Freude, diese Lust am Leben ist gleichzeitig so diese Liebe zu allem, was da ist. Dieses Wohlfühlen mit allem, was da ist.
Geht das in Richtung Selbstwertschätzung, sich selbst wertzuschätzen?
Es ist ja sowieso dabei, finde ich, Manuela, genau. Also ich betreibe jetzt keine besonderen Rituale, um meine Selbstliebe zu steigern oder zu fördern, weil ich denke und das Gefühl habe, wenn ich das tun müsste, würde ich, dann mache ich schon eine Lücke auf zu mir. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt was für meine Selbstliebe tun, dann heißt es ja, sie ist gerade nicht da. Und dann überlege ich mir, was kann ich tun, um mehr Selbstliebe zu haben. Und damit habe ich immer das Gefühl, es braucht etwas, um Selbstliebe zu erreichen oder zu steigern.
Aber diese, also aus meiner Sicht, so ein bisschen die Zufriedenheit, jeden Tag zu erlangen, diesen Zustand, diesen Flow-Zustand, da muss man ja durchaus jeden Tag dran arbeiten, ne? Also wir leben in einem Umfeld, in dem das ja durchaus nicht so ohne weiteres möglich ist. Es sind einfach viele Menschen, die einfach permanent unzufrieden sind, die einen triggern, etc. Ne? Also ich glaube, dass dieser Zustand ja nicht per se immer da ist, sondern man muss ja immer auch was dafür tun, selbst, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich mache ich Dinge, die mir gut tun. Also ich weiß ziemlich genau, was mir gut tut und Mir geht es auch nicht immer gut. Also ich strotze nicht jeden Tag vor Tatendrang und vor Lust und Freude am Leben. Und ich kenne schlaflose Nächte und ich kenne Geldsorgen und ich kenne Beziehungstheater und ich kenne das alles. Und das Leben ist nicht immer zum Hurra-Schreien. Und trotzdem oder ja, parallel dazu habe ich immer das Gefühl, unser Gehirn ist ja phänomenal. Und irgendwas in mir, ich weiß nicht, ob das wirklich im Gehirn ist oder ob das so in meiner tiefsten inneren Haltung ist, hockt da so im Eck und denkt, Heike, Heike, jetzt machst du gerade wieder richtig spannend. Was ist denn das, was hier wieder los ist? Und wir gucken mal, wie das weitergeht. Also dieses Sonderbare, und ich kann es auch immer gar nicht so richtig gut erklären, aber ich glaube, man spürt, was ich meine, man fühlt, was ich meine, ist dieses. Ja, natürlich ist es manchmal richtig anstrengend, richtig kacke und sieht richtig ausweglos aus. Und gleichzeitig aber zu wissen, es ist nie ausweglos, es geht immer weiter, es passiert immer irgendwas. Also bin ich mal neugierig, wie sich das dieses Mal wieder auflöst. Und das gibt schon wieder so eine Zufriedenheit oder so ein Frieden in mir, der sagt, ja, das Leben ist nun mal nicht immer einfach nur super schön, es ist halt, wie es ist. Und jetzt gucke ich, was ich da draus mache. So. Und je schneller ich diesen Zustand hinkriege, dass ich sage, hey, ich finde mich cool, aber wenn ich jetzt gerade gefühlt bis zum Hals in der Scheiße sitze, Entschuldigung, wenn ich so platt sage, aber so fühlt sich's einfach manchmal für uns an. Und wenn um mich die Welt tobt und du das Gefühl hast, keiner sieht, was hier eigentlich los ist oder wie leicht man alles beheben könnte und ich stecke mittendrin, ich gehe jetzt einfach das nächste kleine Schrittchen, das für mich gerade möglich ist.
Erfordert diese Selbstreflexion, diese Art zu reflektieren, auch ein bisschen Lebenserfahrung? Oder war das schon immer so bei dir?
Die Frage hätte ich mich jetzt auch gestellt. Erlangt
Ja.
man das? Was muss man tun, um diesen Zustand zu erlangen? Weil ich habe das Gefühl, ich gehe selber auch mehr und mehr in die Richtung, umso älter ich werde. Mit 20 hätte ich das noch nicht so annehmen und sehen können, aber das kommt. Oder war das bei dir immer schon so?
Also ich glaube, von der Tendenz her bin ich schon per Geburt ein, wie soll ich denn jetzt sagen, so ein leichtgängiger Mensch. Also ich habe nicht die Gabe, Probleme zu sehen. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, ich kann es nicht richtig spüren. Ich merke es wirklich immer erst, wenn ich drinstecke und denke, okay, jetzt wird es gerade echt anstrengend. Also, und das ist mir, glaube ich, in die Wiege gelegt, dass ich so ein, ach ja, so, ich glaube, viele haben gedacht oder denken das heute noch, ich lebe ein verdammt oberflächliches Leben. Ich sehe gar nicht, was los ist. Und mit dieser Oberflächlichkeit kann man natürlich sich das Leben schönreden und alles rosa sehen und durchs Leben gehen. So, selbst wenn es so wäre, geht es mir damit immer noch besser, wie vielen anderen, die alles sehen. Die immer sehen, was nicht läuft, warum es bei mir jetzt wieder nicht läuft, die sich den Kopf darüber zerbrechen, wieso jetzt wieder bei mir und wieso merkt denn eigentlich keiner, was hier los ist und wo geht es überhaupt für mich jemals wieder in das Sonnenlicht oder so. Und diese Sichtweise ist wirklich Übungssache. Und das mag mir zu einem großen Stück gegeben sein. Und trotzdem weiß ich heute, wie man da hinkommt. Also heute, das ist genau das, was ich mit meinen Kunden mache. Immer wieder gucken, wo habe ich denn meinen Fokus? Wo gucke ich denn hin? Suche ich gerade wirklich, stelle ich mir die Fragen, die mir eine Lösung liefern, die mir das Leben leichter machen, oder versuche ich zu analysieren, wie genau das Problem aussieht, warum ich das Problem habe, wie es dazu kommen konnte und wer da jetzt dran schuld ist. So. Und das ist so eine Haltungssache und die kann man sehr wohl üben. Und das ist wirklich, ich hatte ja vorletzte Woche eine Lesung und saß meine Mutter im Publikum und ich zitiere sie immer gern und gut, dass sie da saß, weil wir haben festgestellt, dass ich es immer falsch sage. Und sie konnte mich dann direkt korrigieren. Ich sage immer, meine Mama kann mit Geld umgehen und das kann sie. Und die sagt immer, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und das habe ich immer verkehrt rum gesagt. Also was meine ich damit, wenn es nicht ums Geld geht? Leg dir in der Zeit, in der du dich wohlfühlst, in der du happy bist mit der Beziehung, mit deinem Job, mit deiner Figur, mit Kontostand, egal was einem so wichtig ist, leg dir in der Zeit die Gewohnheiten an, die das stärken. Schau genau hin und guck, was ist es denn, warum es mir gerade gut geht? Wie mache ich denn das? Also lern dich kennen und fütter dein Gelassenheitskonto, dein Ich-fühle-mich-wohl-Konto in der Zeit, in der dein Leben so fluffig dahinläuft. Denn es kommt immer und bei uns allen irgendwie ein Moment, wo es halt nicht mehr fluffig ist. Und wenn wir dann wissen, und das klingt jetzt total banal, aber damit fängt es an, und das ist sogar ein Beruf, wenn ich damit weiß, wenn ich schon weiß, was trage ich als Unterwäsche, welches Make-up steht mir, welche Frisur, mit welcher Frisur fühle ich mich wohl, welche Kleidung passt mir, tut mir gut, welche Farben tun mir gut, welche Musik höre ich gern, welche Menschen tun mir gut, welches Essen, also das gibt eine ganz breite Palette an Dingen, die ich tun kann, um mal die Dinge wieder safe zu machen, die gerade möglich sind. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich so eine Basic habe, wo ich weiß, hey, ich atme noch, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ich habe hier irgendwie noch einen netten Fummel im Schrank und ich weiß, wenn ich Michael Jackson oder Whitney Houston auftrete, dann geht es mir schon mal einen ganzen Tick besser. So, und dann gucke ich so schön, wie sagt man so schön, wo steht's Klavier? Was kann ich als nächstes tun? Wo muss der Karren aus dem Dreck gezogen werden? Und was fällt mir jetzt in meiner wieder genährten Wohlfühlphase ein, was ich denn dafür tun kann?
Ich kann das
nachvollziehen.
Das
sind so Rituale. Wenn ich tatsächlich auch manchmal landunter bin, ich habe so einen Rückzugsort hier bei mir mit tatsächlich, ich meditiere ja auch viel. Und Räucherkerzen und so. Und dann mein Lieblingsbuch. Und dann ist so die Welt um mich herum erstmal ausgeschaltet. Beziehungsweise ich bin dann tatsächlich so in einer anderen Welt, die mir wahnsinnig gut tut. Also es sind tatsächlich so Möglichkeiten, die man sich selbst wieder auf eine andere Frequenz bringt. Ne?
Ja.
Von dem Zustand, das Glas ist halb leer zu halb voll. Ne?
Genau. Ich kann zumindest sehen, es ist noch was drin. Genau. Ja, genau das ist es, was du sagst. Und wenn wir, und das ist ja, was da passiert, wenn wir im Stress sind, dann reagiert unser Körper heute einfach noch wie vor vielen, vielen Tausenden von Jahren. Wir reagieren immer noch genau gleich und bringen unseren Körper in die Verfassung, dass er kämpfen oder flüchten kann. Und in diesem Zustand funktioniert unser Hirn nicht, funktioniert unser Immunsystem nicht, funktioniert unsere Verdauung nicht, haben wir ein bisschen zu viel Adrenalin in unserem Hormoncocktail, unsere Arme und Beine werden durchblutet. Also wir haben alles, um zu kämpfen oder zu flüchten, aber wir haben nicht mehr viel, um kreativ zu sein, um ruhig zu atmen, wir haben einen höheren Herzschlag. Also wir haben alles Dinge, die uns nicht gut tun. Und wenn man heute kommt der Säbelzahntiger nicht mehr um die Ecke alle 4 Wochen. Also uns fehlt die Regenerationszeit, weil wir können uns, wenn wir wollen, wenn wir es nicht anders geübt haben, dann regen wir uns auf, dass wir an der längsten Schlange stehen im Supermarkt. Dann ärgern wir uns, dass der vor uns nicht mehr durch die Ampel gefahren ist und ich jetzt rot habe. Dann ärgere ich mich, wenn ein Kontoauszug kommt. Dann ärgere ich mich, wenn ein Kunde abspringt. Das ist so ein Säbelzahntiger nach dem anderen und das hält uns so immer schön in einem Stresslevel, das unserem Körper einfach nicht gut tut. Und drum ist genau das, was du sagst, Manuela, den Rückzugsort, die Ruhe finden, dieses Gefühl wieder den Hormoncocktail abzubauen, den Blutdruck wieder in eine normale Bahn bringen, einfach zu gucken, ey, wo mache ich mir jetzt richtig kuschelig? Und dazu muss ich erstmal wissen, wie ich es mir kuschelig mache. Und das ist vielleicht das, was man meint, so mit Selbstfürsorge, mit Selbstliebe, mit sich um sich selbst kümmern.
Wenn wir nochmal zurückgehen, was mich persönlich nochmal interessiert, die Nachfolge, ne? Hattest du da auch ein Bauchgefühl im Sinne von, mache ich jetzt, weil irgendwas da ist, was mich antreibt, oder war das Mir bleibt einfach nichts anderes übrig.
Das war sowas von Bauchgefühl. Danke für die Frage. Ich bin ja in diesem Unternehmen aufgewachsen, weil es das Unternehmen meiner Eltern war. So, als ich meinem Vater mit, ich glaube, ich war mit 17 mit der Realschule fertig und dann habe ich ihm gesagt, du, ich komme nicht in die Firma. Meine Schwester war noch, ist zwar älter wie ich, aber die war noch länger in der Schule, die hat das Abitur, die kam dann auch nicht. Und mein Vater war geschockt. Ich wollte Drogistin werden oder in die Apotheke oder irgend sowas mit Beauty und Wellness und so machen. Und dann war das ganz, ganz furchtbar für ihn, dass keine von uns beiden Hurra schreit und ins Unternehmen kommt. So, und dann durfte ich durfte nicht, 83 durfte man noch nicht machen, was man will. Ich musste eine kaufmännische Ausbildung machen und danach durfte ich machen, was ich will. Das war der Deal. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich zur Bank. Und jetzt war ich geburtenstarke Jahrgänge, ich bin 66 geboren. 500.000 Menschen wollten eine Ausbildungsstelle und es gab gefühlt nur eine. Ich habe trotzdem zwei gehabt. Ich habe ein Praktikum in der Apotheke gemacht und bin in meinem Apothekerkittel rüber zur Volksbank in Heimerdingen gewatschelt und habe gesagt, ich würde hier gerne eine Ausbildung machen. Und die hätten mich genommen. Und genauso entspannt bin ich zur Kreissparkasse Ludwigsburg. Und die hätten mich auch genommen, weil es mir eigentlich egal war, weil ich wusste, irgendeins von beiden kriege ich. So, dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Dann habe ich gejobbt in der Modebranche. Dann wollte ich in die Immobilienbranche, ich war im Handwerk. Also ich habe dann keine Drogistin und keine Apothekergeschichte mehr gemacht. Ich fand das Kaufmännische ganz cool und das Beauty-Zeug habe ich für mich selber, zelebriere ich bis heute. Und dann habe ich ein Kind gekriegt. Genau, mein Sohn. Und dann wurde er immer älter und als der so 10 war, war ich fast 40. Und dann hat bei meinen Eltern im Betrieb, in dem ich praktisch nur mal so aushilfsweise abends mal irgendwie geholfen habe, Ablage zu machen oder so, also ich war da praktisch raus, hat eine Halbtagskraft gefehlt. Und dann sage ich, okay, ich komme Montag bis Donnerstag, ein halber Tag. Der David ist jetzt auf der weiterführenden Schule, mein Sohn, das kriege ich hin. Und dann habe ich dort angefangen, habe gedacht, ein bisschen Weiterbildung kann nicht schaden, bin zu IHK, habe so ein 3-Monats-Weiterbildungsding gemacht mit Controlling. Und da saß einer, der sagt, man kann Unternehmen übernehmen, da kriegt man Unterstützung von der Bank und es gibt so Nachfolgetrainings. Und ich habe gerade mitgekriegt, dass meine Eltern das Unternehmen verkaufen wollen. Und vor allem habe ich mitgekriegt, ich kannte die Kunden noch. Als ich da also als Halbtagskraft angefangen habe, wusste ich genau, was wir tun, wie unsere Maschinen funktionieren. Ich kannte sogar die Kunden noch, obwohl ich 20 Jahre praktisch gar nicht da war. Und das war mein Bauchgefühl. Ich dachte, hallo, ich bin hier angekommen. Ich kenne alles, ich habe Spaß dran. Und dann ist der Deal geplatzt mit dem Unternehmen, die das Unternehmen meiner Eltern kaufen wollten. Und dann kam ich von dieser IHK-Schulung, habe mich vor meinen Vater hingesetzt und habe gesagt, Papa, weißt du was, ich kaufe deine Firma. So, und das ohne Abitur, ohne Maschinenausbildung, ohne Geld, ohne Erfahrung, ohne überhaupt irgendwie technischen Hintergrund. Ich hatte echt einfach nur Bock drauf und habe gedacht, hey, so cool, was die sich da aufgebaut haben. Es wird mir eine Ehre sein, wenn ich das weiterführen kann. Und dann ging es los, der Spaß. Wie geht das?
Ja. Dein Vater hat sich dann wahrscheinlich gefreut.
Riesig.
Abgehakt und dann plötzlich kommt die Frau um die Ecke und sagt, hey, ich mach's.
Plötzlich steht die Kleine da. In der Zwischenzeit hat ja auch meine Schwester da mal gearbeitet, aber die war dann wieder weg, weil wir hatten so oft Krach, wenn die so aufeinander saßen. Meine Mutter, mein Vater und meine Schwester, die war dann raus, die wollte auch nichts mehr davon wissen. Und dann kam ich so völlig unerwartet mit fast 40 daher und sagte, Papa, ich mach das. Keine Ahnung wie, aber ich mach das. Also Papa hat sich tierisch gefreut, Mama hatte tierisch Sorge, weil sie sagt, oh Gott, wenn die das jetzt auch mitmacht, den ganzen Stress mit Unternehmer sein und Geld sorgen und was die alles mitgemacht haben. Ich habe das ja auch alles mitgemacht. Und ich hatte nur noch eins im Kopf. Ich will wissen, wie ich das hinkriege. Und das habe ich hingekriegt. Und zur Belohnung habe ich 2 Jahre später die Wirtschaftskrise bekommen. Und da war es echt dann, Und dann war dieses Nachfolgethema ja da. Mein Vater wollte nicht aufhören, konnte nicht aufhören. Da habe ich erstmal gemerkt, was das für ein Unternehmer ist, sein Betrieb loszulassen. Also uns Kinder hat er locker laufen gelassen. Das war eine ganz andere Nummer. Aber seine Firma, boah. Und dann kam der Tag, wo ich gesagt habe, Papa, weißt du was, wir machen uns hier kaputt. Entweder kommst du, das war sonntags. Sonntags habe ich mit meinem Vater telefoniert. Und ich sage, Papa, entweder machst du am Montag weiter und wir machen alles rückgängig und ich gehe zum Freundinger Hosen verkaufen oder ich mache irgendwas anderes, aber ich komme nicht mehr oder ich komme morgen in die Firma und mache alles weiter und du kommst nicht mehr. Und da in dieser, ja, genau, in diesem Moment wurde ich zur Unternehmerin. Also wenn man so denkt, die ist in einem selbstständigen Haushalt aufgewachsen, die weiß alles und dann schafft sie da schon eine Weile mit. Dann ist man ja selbstständig per Muttermilch. Nee. In dem Moment, wo ich, und ich habe da immer so zwei Löwen im Kopf, wo ich den Altlöwen verbissen habe und gesagt habe, hey, dein Job war geil, aber jetzt bin ich dran. Entweder putze ich jetzt hier die Platte und du gehst mir an die Kehle oder ich dir, einer von uns beide rollt sich hier jetzt. War das allerschlimmste Gespräch meines Lebens. Und das hat mich aufgestellt für all das, was dann kam mit Wirtschaftskrise und was weiß ich. Ich dachte immer, hey, ich habe dieses Gespräch mit meinem Papa durchgezogen und es hat auch gedauert, bis er mich verstanden hat. Also wir hatten ein Jahr, konnte er mich nicht sehen. Er hat gelitten, wenn er mich gesehen hat. Es war ganz, 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 ganz furchtbar. Sind wir auch beim Gefühl. Also es war furchtbar schmerzhaft für ihn, für mich und für meine Mutter, die irgendwie gefühlt dazwischen hing. Und gleichzeitig war es nötig, denn er ist dann kurz darauf, also ich habe das Unternehmen, das Gespräch fand statt und 2 Jahre später schon bei einem Motorradunfall in Südafrika ums Leben gekommen. Und da waren wir im Reinen, da waren wir klar miteinander und er wusste, ich weiß nicht, ob das einer seiner letzten Gedanken war, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, er konnte gehen und wusste, die Heike macht das.
Und ich habe mega Gänsehaut jetzt.
Ja. Oh. Ich komme auch gleich die Tränen. Das war so ein Ding, warum ich mich auch nie um die Nachfolge, um das Nachfolgethema gekümmert habe, weil mich das so belastet hat, dass ich nie entspannt darüber sprechen konnte und dachte habe, ich kann keine Unternehmerinnen und keine Unternehmer in ihrer Nachfolge begleiten, weil mich das immer zu emotional gepackt hat. Heute kann ich es, da kommen mal ein paar Tränchen, aber ich weiß jetzt damit umzugehen und jetzt ist einfach die Liebe auch zu meinem Papa und dass wir es so hingekriegt haben, wie wir es hingekriegt haben. Also von daher weiß ich sehr wohl, das Leben ist nicht immer fluffig. Und ich habe meine Herausforderungen im Geschäftlichen und im Privaten und überhaupt, wenn es da eine Trennung gibt, überhaupt. Also ich kriege die immer wieder bis heute, wo ich echt denke, okay, Heike, du willst wirklich wissen mit dieser bedingungslosen Liebe. Ja, ich kriege da schon auch meine Päckchen. Und ich glaube, das macht auch die Qualität meiner Bücher aus, weil ich genau weiß, es ist nicht alles rosa und es ist nicht alles Ponyhof. Und trotzdem kann man mit Lust durchs Leben gehen.
Würdest du aber rückblickend sagen, das war ein wichtiger Schritt für dich und dein Leben?
Was genau?
Das Nachfolge, also das ja. Zu übernehmen und ja. Alles, was dann im Nachgang kam?
Das ist genau so. Du hast mich vorher gefragt, ob es ein Bauchgefühl gab. Und genau das ist es, Manuela. Es gibt immer einen Impuls. Das ist dieses Bauchgefühl, wo ich denke, oh cool, das mache ich jetzt. Und dann gucke ich, dann kommen die Widerstände in jedweder Form, ob das in der Beziehung ist, ob das, jetzt habe ich ein Kind gekriegt, also mit meinem Sohn war ja auch nicht immer alles fluffig. Und das kommt dann halt. Und dann gibt es immer wieder einen Punkt, wo du merkst, okay, biege ich hier ab oder gehe ich weiter? Und das war die Herausforderung mit meinem Papa war einfach so, dass ich wusste, wenn er jetzt sagt, oh Gott, süß, wenn er jetzt sagt, Heike, ich kann nicht abgeben, ich mache weiter, dann wäre das für mich absolut in Ordnung gewesen. Also das war kein Gespräch, bei dem ich irgendwas gespielt habe oder so und dachte habe, so jetzt taktiere ich da mal und Hauptsache der Senior ist jetzt raus, sondern das war meine ganz tiefe Überzeugung, einer von uns beiden kann jetzt nur weitermachen, sonst leiden wir beide. Und wenn er gesagt hätte, ich mache weiter, dann hätte ich gesagt, okay, fein, ich unterstütze dich, wir machen alles rückgängig und dann bist du jetzt wieder drin.
Jetzt gehe ich mal stark von aus, dass du das Unternehmen anders geführt hast als er, richtig?
Klar, weil jeder macht alles anders wie ein anderer Mensch, immer.
Und würdest du von dir behaupten, wie soll ich es formulieren, da gibt es ein paar Dinge, wo du weißt, heute, die hättest du anders gemacht?
Oh Gott, die gibt's in meinem ganzen Leben. Die gibt's, das fängt beim Kochen an, wenn ich irgendwie zu viel Basilikum reinschmeiße und denke, Scheiße, verwürzt oder so, was? Also es gibt ja immer den Moment danach, wo man denkt, ah, hätte ich es nur anders gemacht. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es nützt nichts zu hadern. Es nützt überhaupt gar nichts. Ich habe es gemacht, wie ich es gemacht habe. Ich habe zu meinem Vater in diesem Gespräch gesagt, er ist ein Arschloch. Kannst du dir vorstellen? Der hat mal 2 Jahre vorher zu mir gesagt, da kam ein Kunde und der hat sich so doof benommen, der war so alt und stur und starrsinnig. Und mein Papa hat damals zu mir gesagt, Heike, wenn ich mal so ein alter, sturer Arschloch bin, dann sag's mir bitte. Und das habe ich gemacht in dem Gespräch. Und wir waren beide aber so unter Strom und das konnten wir schon immer. Wir haben uns geliebt, mein Vater und ich. Und wir konnten auch zoffen, weil wir immer wussten, wie man es meint. Und dann konnte ich das sagen und habe gesagt, Papa, du hast mal gesagt, ich soll es dir sagen, wenn es soweit ist. Jetzt ist es soweit. Du bist ein sture Arschloch. Und du hast genau dasselbe mit deinem Vater vor 50 Jahren gemacht, als er die Bodenwachsfabrik übernehmen sollte. Und dann ist mein Papa gegangen, weil das halt, da ging es anders aus. Ich wusste, auch wenn er jetzt gerade durch die Hölle geht mit mir als sturem Kind und ich wusste, es kommt der Moment, wo sich auch sein Stresspegel, der Hammer, so wieder senkt, wo er weiß, hey, Hut ab, Heike, das hat's gebraucht und ich habe es dir nicht leicht gemacht. Und jetzt wissen wir beide, das war genau der richtige Weg. Und diese Härte, dieses Gespräch, also wir kriegen wirklich immer das, was wir brauchen. Und wenn so ein Gespräch ist, wo du denkst, das überlebe ich nicht, sowas wollte ich nie sagen. Und ich habe mich hinterher, oh, gedacht, Heike, was hast denn du alles gesagt? Und ja, und trotzdem hat es genau das gebraucht. Und das ist das, was gut ist, wenn wir aufhören zu hadern. Ich habe es gemacht, ich habe es getan, ich habe es nicht getan, ich habe es nicht gesagt. Es ist, wie es ist. Und glaube ich auch, wir brauchen nicht dieses tolle Nein sagen lernen. Wir müssen nicht Nein sagen lernen. Das lernen wir ganz automatisch. Und solange wir nicht Nein sagen, können und wollen wir nicht Nein sagen. Wir sagen es dann schon, wenn es soweit ist. Wir haben im Nachhinein das Gefühl, oh, jetzt habe ich wieder mich verpflichtet, 25 Kuchen zu backen für den Musikverein am Sonntag. Ich habe keinen Bock. So geht es uns manchmal. Aber wir haben ja gesagt, also ziehen wir es durch. Vielleicht lernen wir draus, machen es nächstes Mal anders und so lang sagen wir halt ja.
Ja, und das ist das Spannende, weil ich ja ganz stark daran glaube, dass uns das Leben ganz viele Aufgaben erteilt, ne, die wir manchmal als besonders hart empfinden. Aber ne, die Aufgabe, wenn wir die so überstehen, führt uns das quasi in eine nächste Persönlichkeitsentwicklung, ne, und wir machen einfach große Schritte. Wobei ich es trotzdem schwierig finde, wenn man dann mal wieder so eine Aufgabe reinkommt, die so wie so ein großer Berg vor allem steht. Daran erstmal nicht zu verzweifeln, sondern Schritt für Schritt zu gehen. Aber wie geht man damit um?
Da habe ich, das ist, ich wollte schon sagen, das ist ganz leicht. Das ist ganz leicht, wenn man es geübt hat. Und zwar bin ich der Überzeugung oder weiß es auch bei mir aus eigener Erfahrung, es gibt einen Unterschied im Gefühl, und da sind wir wieder beim Fühlen, von ich weiß, das wird jetzt mega anstrengend, das wird ein Albtraum. Und wie ich es vorher schon mal gesagt habe, das wird mich Geld kosten, Nerven kosten, Zeit kosten, alles, Schweiß, ich weiß nicht was alles. Ich spüre aber, das ist jetzt gerade der Weg. Das ist der Weg. Und es gibt dieses Gefühl, und das ist wenig anders und doch völlig anders. Das ist das Gefühl, wenn ich diesen Weg jetzt weitergehe, dann sterbe ich. Das ist so das Gefühl von mir. In mir sträubt sich alles und das kann man rausfinden, da kann man die Antennen schärfen dafür. Ich hatte, und das erzähle ich meinen Kunden ganz oft und ich erzähle das auch jetzt ganz arg gern, ich hatte so ein Erlebnis, das ist mir bis heute in Erinnerung. Ich habe als junges Mädchen, 10, 11, habe ich Klarinettenunterricht gehabt. Und ich habe das Instrument an sich geliebt. Ich mochte auch meinen Lehrer. Und ich war einmal in der Woche hier im Dorf in Schöckingen, bin ich runter, 100 Meter runter, zu dem nach Hause und hatte bei dem Herrn Klarinettenunterricht. Und es gab diesen Abend im Ende Oktober, Anfang November, es war dunkel, es war erst 17 Uhr oder so. Ich hatte meine Unterrichtsstunde und ich stand vor der Türe und ich konnte nicht auf die Klingel drücken. Ich konnte nicht reingehen. Und dann bin ich eine Dreiviertelstunde, so lange wie mein Unterricht war, durch Schöckingen gelaufen und kam dann pünktlich heim in der Annahme, dass der in der Zwischenzeit, also ich dachte einfach, keiner merkt, dass ich nicht dort war. Hat natürlich nicht funktioniert, weil der hat angerufen, wo bleibt die Heike? Keiner wusste, wo die Heike ist. Und das ist jetzt über 40 Jahre her, es gab kein Handy. Also ich hatte ein Donnerwetter, als ich reinkam, weil mich damals, so toll meine Eltern waren, nicht pädagogisch wertvoll gefragt haben, Heike, was war denn los? Wieso bist du nicht dorthin gegangen? Wie konntest du jetzt eine Dreiviertelstunde bei Nacht durch den Ort laufen? Was ist in dir los? Wie fühlst du dich? Nee, es hat geraucht und gequalmt und mir wurde angedroht, ich darf nie wieder hingehen, wenn ich sowas nochmal mache. Die haben sich Sorgen gemacht und es war eine volle Katastrophe. Ein paar Monate später hat sich die Frau von meinem Klarinettenlehrer erhängt. Also in diesem Haus war einfach eine Scheißstimmung. Das hätte ich keinem sagen können. Das hätte ich ja nicht mal erklären können. Ich hätte das nicht in Worte fassen können. Aber ich weiß noch, dass mich alles in mir gesträubt hat, in dieses Haus zu gehen. Und das meine ich. Es gibt so ein Gefühl, das können wir nicht begründen, das sollten wir auch gar nicht versuchen und auch nicht erklären und wir sollten uns in dem Moment auch nicht rechtfertigen. Es gibt einfach dieses Gefühl, das sagt, okay, hier ist Ende. Ich gehe woanders lang.
Ich muss gerade schmunzeln. Also eigentlich ist es nicht zum Schmunzeln, weil ich kann es so nachvollziehen. Dieses Gefühl, dass dir irgendwas sagen möchte, du das aber nicht in Worte fassen kannst. Und ich habe da auch so ein Erlebnis gehabt. Ich bin ja damals, als ich noch angestellt im Konzern war, eines Morgens, weiß ich noch, an die Schranke dieses Konzerns gefahren. Und ich habe in diesen 2 Metern gedacht, du fährst jetzt zurück, du fährst jetzt zurück, du fährst jetzt zurück. Irgendwas hat sich innerlich gesträubt, nach Jahren reinzufahren. Also wie verhext. Und ich bin nach Hause gefahren. Ich bin wieder zurückgefahren. Ich bin morgens um 5, 1,5 Stunden hin, damals noch woanders gewohnt. Und irgendwas innerlich hat mir gesagt, du willst da nicht mehr hin. Ich konnte es aber nicht mehr niemandem erklären, weil alle dich für verrückt gehalten haben. Ich konnte es nicht erklären. Und dann kurze Zeit später kam ja der Hirnschlag dann auch, der mich dann so nach dem Motto so, jetzt hole ich dich da mal schön raus, ja, auf die Standspur. Und das ist das Gefühl, das kann ich so gut nachvollziehen. Dein Körper will dir was sagen. Dein, ne, dein Organismus, dein ganzes Leben, ne? Und es soll eine andere Wendung sein. Es soll irgendwas anderes in Zukunft werden und nicht mehr das, was du bisher vielleicht gemacht hast.
Und wir sind, genau das ist es, und wir sind darauf trainiert, von klein auf beantworten wir die Fragen nach dem Warum. Heike, warum machst du das? Warum gehst du da nicht hin? Warum hast du es jetzt so gemacht? Warum hast du es nicht anders gemacht? Ich habe neulich bei Instagram gesagt, in einem Reel, es gab eine Zeit in unserem Leben, da hat uns kein Mensch gefragt, warum wir was machen. Wir waren 12, 13, 14 Monate alt und wir hätten die Frage nicht beantworten können. Also hat man uns einfach machen lassen. Und mein Appell ist, hey, setz mal wieder die Bauklötzchen so aufeinander, wie du sie haben willst. Und hör auf, für irgendjemand oder für dich selber die Frage nach dem Warum zu beantworten. Und das ist so in uns drin. Wir wollen verstehen, warum wir etwas tun oder warum wir etwas nicht tun. Wir sind sofort parat zu erklären, jemand anderen, der uns fragt, warum hast du dort aufgehört? Warum hast du dort angefangen? Und diese Frage abzustellen in uns und zu sagen, hey, das fühlt sich gut an, das mache ich jetzt einfach. Und wenn dich jemand fragt, warum machst du es, dann sage ich, weil es sich gerade gut anfühlt, dann kriegt er diese platte Antwort. Er soll doch denken über mich, was er will. Es fühlt sich gut an und es fühlt sich nicht gut an. Und wir Menschen werden nicht alle irgendwann auf der faulen Haut liegen und mit rosa Kleidchen durch die Welt tanzen, wenn wir so leben. Nein, wir werden mehr und mehr genau das tun, was uns gut anfühlt. Und damit werden wir die tollsten Dinge erfinden, die Welt schonen. unsere Ressourcen besser einteilen, wir würden toller miteinander umgehen, mit den Tieren, mit den Menschen, wir hätten einfach Frieden auf der Welt, wenn wir einfach alle mehr das tun, was sich gut anfühlt, für mich und für den anderen ja dann auch.
Würdest du aber auch sagen, dass wenn man den Dingen folgt, die einem, dein Wort jetzt ausgedrückt, gut tun, die einem erfüllen, wo man Leidenschaft für hat, dass dann auch alles Gute zu einem kommt?
Da kommt manchmal der letzte Scheiß zu einem. Also damit kommt, hey, was erkläre ich dir? Wenn ich anfange, eine Kosmetikserie zu entwickeln, das ist geil, aber da kommen Hindernisse. Dann gehen die Versuche nicht so, wie ich haben will. Dann macht das Labor Winterferien. Oder dann sieht die Verpackung nicht so toll aus, wie ich es mir gedacht habe. Dann schreibt keiner hier und sagt, ja, stell es mir in den Laden, ich verkaufe es. So, also da kommt ja eine Hürde nach der anderen. Das heißt, umso mehr es sich in mir gut anfühlt, umso leichter schaffe ich die Hürden, die da sind. Aber es ist bei weitem nicht so, dass sich der Weg immer von selbst ebnet. Er ebnet sich dann in mir, wenn ich sage, okay, das gehört zum Spiel. Das gehört zum Spiel und es geht hier um nichts. Es geht hier maximal um Geld. Und das ist nicht das Ding, um das sich, das ist wohl vielleicht das Ding, um das sich unsere Welt dreht. Aber was ist es denn in Wahrheit, worum sich unser Leben dreht? Unser Leben fühlt sich gut an, wenn wir uns gut anfühlen. Wenn wir solche Gespräche führen können, wenn wir tolle Menschen um uns haben und wenn wir uns in die Augen schauen und wissen, hey, da ist jemand, der mag mich, da ist jemand, auf der verlässt sich auf mich und auf den kann ich mich verlassen. Das sind diese Beziehungen untereinander, die unser Leben ausmachen. Und all das hat nichts mit Geld zu tun. Geld entsteht am Ende ganz von selbst, wenn wir die Dinge tun, auf die wir Bock haben. Und wenn wir da unser ganzes Herzblut reingeben und das Ding drehen, wenn wir Lust drauf haben.
Das hast du so schön gesagt. Das war jetzt so motivierend. Und ja, das stimmt am Schluss. Also alles, was du sagst, kann ich so unterschreiben.
Finde ich ganz gut. Ja, und wenn ich spüre, hier ist der Weg für mich zu Ende, da ist die Schranke unten und ich gehe da nicht mehr durch. Und meine Mama, mein Papa, mein Freund, mein Mann, irgendjemand sagt, aber du kannst doch da nicht aufhören. Du arbeitest bei einem Konzern. Du kannst doch nicht. Doch. Dann nehme ich das, denk nochmal kurz drüber nach, spür vor allem nochmal hin, was ich noch als viel wichtiger finde und denk doch, ja, ich spüre es doch. Hier ist jetzt zu Ende. Keine Ahnung, was danach kommt.
Ganz oft, denke ich, ist es ein Zustand, der oft länger andauert. Es ist ja nicht nur so ein, in vielerlei Hinsicht, nicht nur immer ein Impuls. Manchmal ist es wirklich, also in meinem Fall, das hat sich ja dann das war mal ein Gedanke, oh, ich will sicher alt werden und dann manifestiert sich das und wird irgendwann schlimmer und das ist dann irgendwann ein Zeichen auch, dass eine Veränderung ansteht, ja, und dass man die Herausforderung annehmen sollte. Und ja, in meinem Fall kann ich wirklich bestätigen, dass das alles zum Besseren geworden ist. Ne?
Ja, manchmal braucht es einen Schlag, dass wenn man es selber nicht gespürt hat, dass man da wirklich darauf hingewiesen wird. So, jetzt denk bitte nochmal über alles nach, was du machst, wie du lebst, wie du handelst, wohin du möchtest.
Und wenn der Schlag immer so eindeutig wäre, ich hatte 28 Jahre Rheuma. Ich hatte 28 Jahre Rheuma. Und ich wusste immer, es hat nichts mit dem Fleisch zu tun, das ich esse. Es hat nichts mit der Außentemperatur zu tun. Es hat mit ganz anderen Dingen zu tun. Aber bis ich draufgekommen bin, also das dauert einfach manchmal. Heute habe ich nichts mehr. Aber ich habe mich 28 Jahre geplagt und
Was war, wenn ich fragen darf, der größte Shift, das sich geändert hat?
Oh, das war ganz viel. Das war ein anderer Mann, das war ein anderer Job, das waren Nahrungsergänzungsmittel, das war dieses stete Beobachten auch, was tut mir gut, was tut mir gut, wie fühlt sich's an? Und dann das bedingungslose Umsetzen von dem, einen Job hinzuschmeißen, wie du es auch sagst, zu gehen. Ich bin mit Schmerzen morgens ins Büro, dann habe ich meinem Chef angerufen, habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will ja nicht mehr arbeiten. Er hat gesagt, okay, gehen Sie heim, ich bin am Montag da, wir sprechen dann. Und dann bin ich, wir hatten in der Oberbahnstraße das Büro, bin ich in die Stadt runtergelaufen, die Sonne hat gescheint, ich weiß noch, was ich anhatte an dem Tag und laufe so und denke, mir tut gar nichts mehr weh. Die Schmerzen waren weg. Und dann spricht mich ein wildfremder Mann an, guckt mich an und sagt, oh, wie Sie strahlen, Ihnen muss es ja gut gehen, Sie sehen richtig glücklich aus. Da denke ich, ja klasse, ich habe gerade meinen Job hingeschmissen, keine Ahnung, wie es weitergeht, aber egal.
Ja. So. Loslassen ist ja nicht immer ein Verlust, das ist ja ein
Befreien. So ist es, so ist es.
Ja.
Und das spürt man manchmal einfach direkt am Körper. Und trotzdem ist es ein Prozess, also.
Ja, der niemals aufhört, was ja auch gut ist. Wir entwickeln
ja, das ist ja auch
weiter,
Spaß,
wir lernen genau. Immer dazu, es ist nicht immer happy, aber ja, wir so kämpfen uns da durchs Leben.
Ja, wir können so diese Haltung annehmen von, das ist das, was ich vorher meinte, wie wenn irgend so ein Teil von mir da drin hat und sagt, Heike, Heike, das ist ja mal, hast du ja mal wieder nett zusammengebracht.
Dein Ego.
Ja, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht.
Wir genau. Sind gespannt, was bei dir alles noch kommen wird, in welche Richtung es noch geht.
Ja, ich auch.
Mal auf den Schirm und werden das alles.
Wo kriegt man deine Bücher, Heike?
Wie bitte?
Kriegt man deine Bücher? Ich war nämlich nicht auf der Lesung.
Die Bücher, ich habe sie im Eigenverlag bei Amazon verlegt, genau. Also die kann man dort kaufen.
Perfekt, verlinken wir alles in den Shownotes. Damit
und jeder... bei Audible habe ich sie auch eingelesen als Hörbücher, genau.
Oh, sehr schön. Ich bin ein Hörbuch-Fan.
Gut.
Ja, cool,
ich bin immer kritisch, weil die eigene Stimme klingt so sonderbar. Aber es ist, wie es ist. Genau.
Aber gibst du dann auch Coachings, Trainings, sowas in der Art, auch persönlicher Natur?
Genau. Also ich habe gerade 2 1:1 Kunden, Kundin und einen Kunde, die jetzt das nach 3 4 Monaten die hatten 12 Termine, 12 Einzeltermine jeweils gebucht, genau. Also sowas mache ich. Ich mache Trainings, ich mache Workshops oder so, Veranstaltungen, halt auch mal eine Rede, eine Keynote, was gerade so kommt, worauf ich Lust habe oder was das Leben so Lustiges für mich bereithält.
Was sind deine Themen dann, die du coachst, trainierst, etc.? Konkret.
Die kommen. Also die Menschen denken, glaube ich, immer, sie kommen wegen mehr Geld, mehr Erfolg, schneller die Dinge hier irgendwie ins Laufen zu bringen. Und tatsächlich sprechen wir über Geduld, über wie funktioniert das eigentlich alles mit mir hier, wie komme ich denn immer, also es geht am Ende des Tages geht es um Gelassenheit, um ihre Beziehungen zu sich und zu ihren Partnern, das ist ganz oft ein Thema. Und ja, Mitarbeiterführung. Also es geht, und das ist auch mein nächstes Buch, das gerade schon am Entstehen ist, es geht um mich selber. Wie ticke ich denn? Wie funktioniere ich denn? Und wie hängt denn eigentlich wirklich alles miteinander zusammen? Dieses Manifestieren, man sagt so oft, oh, das habe ich mir manifestiert, ich gehe jetzt 4 Wochen nach Amerika in Urlaub. Wir manifestieren uns alles. Die Kacke wie die Highlights. Also es gehört einfach alles zu uns. Und ich habe hier irgendwo eine Stimmgabel rumliegen, die Vera Birkenbiel sagt es so schön, ich hole mir das im Außen, was in mir schwingt. Ja, cool, gut zu wissen, hatte ich auch 28 Jahre dran rumgenagt. Wieso habe ich Rheuma? Was schwingt denn da in mir komisch? Also wie bringe ich meine Stimmgabel auf eine Frequenz, die mir nachhaltig gut tut? Und da lande ich wieder, und da sind wir jetzt fast am Anfang unseres Gesprächs, bei der Liebe. Ich freue mich einfach, also wahrhaft, ich bin wirklich berührt und im Frieden mit allem, was auf dieser Welt jetzt gerade ist. Und je schneller ich das hinkriege, umso leichter fällt mir der nächste Schritt, um entweder alles so zu lassen und noch mehr zu genießen oder ein kleines Fitzelchen oder ein großes Fitzelchen irgendwo zu ändern und zu sagen, ey, pack deine Koffer und geh, oder ich gehe, oder ich schmeiß den Job hin, oder ich verlasse diesen Kontinent, oder was immer ich will, das vorhab.
Das hast du schön gesagt.
Darf ich mich denn selber bei dir melden?
Ich verlinke es dir in den Shownotes.
Ich schreibe dir mal.
Sehr gerne.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dein ganzes Wissen, dein Leben mit uns geteilt hast. Wer wissen möchte, genau, unbedingt bei dir vorbeischauen. Ist alles verlinkt.
Sehr gerne.
Und dann sehen wir uns bald. Wir hören uns bald. In dem Fall heute wünsche ich einen schönen Abend. Die zuhören, einen schönen Tag, einen guten Morgen, eine gute Nacht.
Ein geiles Leben.
Ja. Und lasst genau viel Liebe in euer
Liebe,
Leben.
Liebe, genau.
Vielen Dank. Danke für die Aha-Momente.
Ich danke euch.
Dankeschön. Ciao.